Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
So, ich freue mich total, dass ich heute wieder da sein kann. Letzte Woche, da war ich leider nicht in Berlin gewesen, weil da hatten wir Leadership Summit gehabt in Mainz und das ging etwas länger, das ging bis um 16 Uhr und ich habe es nicht geschafft, es gab kein Flugzeug und es gab keinen Zug, der um 16 Uhr gestartet ist in Mainz und um 17 Uhr hier gewesen wäre. Das gab es leider nicht, deswegen habe ich es nicht geschafft, hierher zu kommen, es tut mir total leid. Ich habe jetzt mein letztes Engagement, was ich quasi bevor wir dieses Samstagsding angefangen haben, habe ich morgen. Und dann den ganzen Dezember bin ich da und deswegen, ich würde mich freuen, dich den ganzen Dezember begrüßen zu dürfen im Haus Gottes. Wäre das nicht großartig? Ich werde jedenfalls da sein, den ganzen Dezember um 5 Uhr und am Heiligen Abend. Und meine Gabi kommt, glaube ich, am Heiligen Abend auch. Das wird super. Also falls du zum Weihnachtsdinner noch kommen willst oder so, vielleicht gibt es was Gutes zu essen. Kann ich mir gut vorstellen. So, Hamburger. Was mögt ihr so? Ich weiß nicht genau. Was gibt's eigentlich? Nee, egal. Okay. Ich freue mich total auch heute, ganz besonders auch haben wir einen Gast da, Pastor Peter Christin ist da, ich weiß gar nicht, da ist er. Darf ich einen Applaus für ihn? Ich freue mich, dass du heute zu uns gekommen bist, um uns zu unterstützen. Wir haben es nötig. Danke, bete für uns auf jeden Fall, dass der Herr mit uns ist. Amen. So, ich würde gerne heute über das Thema sprechen, alles beginnt mit Einheit. Alles beginnt mit Einheit. Man könnte sagen, ist vielleicht eine Übertreibung, weil nicht alles beginnt mit Einheit, aber es stimmt nicht. Es stimmt tatsächlich. Rein theologisch ist es wirklich richtig, dieser Satz. Man könnte es nicht wahrer ausdrücken. Alles beginnt mit Einheit. Vielleicht fragst du dich auch manchmal, wenn du einen Kuchen backst, in welcher Reihenfolge du die Zutaten hinzutust. Und es ist manchmal wichtig bei manchen Kuchen. Man muss bestimmte Dinge in der bestimmten Reihenfolge tun. Wusstest du das? Man kann nicht alles auf einmal reinschmeißen. Das wäre das Allerbeste. Du nimmst einfach das ganze Zeug, alles zusammen, packst es zusammen irgendwie in den Thermomix und dann passt das. Aber ich habe gelernt, man muss bestimmte Dinge, man muss mit Mehl anfangen und mit Butter oder mit Wasser und dann macht man das eine und dann macht das andere und dann muss man eine bestimmte Temperatur haben und wenn man das nicht so genau so macht, dann misslingt der Kuchen. Das ist komisch und es gibt auch Gerichte, die genauso funktionieren. Man kann nicht einfach machen, was man will. Selbst wenn man weiß, was für Zutaten dazugehören, dann muss man eine Reihenfolge einhalten und man braucht auch ein Timing. Ist euch schon aufgefallen, Timing braucht man auch. Und wisst ihr was, das Krasse ist, im Leben ist es genauso und wie das mit der Kirche von Jesus Christus ist es ganz genauso. Dinge brauchen Timing und Gott will Dinge hinzufügen zu seiner Zeit. Und ich glaube, das will er tun, auch bei Equippers bei uns in Berlin. Er will Dinge hinzufügen und wir sind jetzt so miteinander schon unterwegs, schon seit einem Jahr. Und wir sind jetzt auf Encounter at 5 gewechselt, das ist unser Gottesdienst am Samstag und ich weiß, dass ihr das alle feiert ohne Ende, aber ich will euch auch jetzt schon sagen, es gibt irgendwann auch wieder Sonntagsgottesdienst, aber ich freue mich so sehr für jeden Einzelnen, der es geschafft hat, hierher zu kommen. Und es wird langsam Zeit, in der ich habe das Gefühl, dass Gott anfangen möchte, dass ich anfange, zu euch zu sprechen, noch mehr als Kirche direkt. Euch ist möglicherweise aufgefallen, dass wir viele Predigtserien sozusagen national machen. Die mache ich quasi überall, parallel. Predige quasi hier samstags. Vor zwei Wochen oder so habe ich samstagsabends hier gepredigt. Dann habe ich am Sonntagmorgen genau das Gleiche nochmal in Mainz gepredigt. Dann nochmal dasselbe gepredigt und nochmal gepredigt. Viermal. Irgendwann war mir auch langweilig selber von mir selbst. Ich habe gedacht, ich weiß ja schon, was kommt. Das ist total langweilig. Und dann musst du überlegen, man darf auch nicht übertreiben, dann Variationen reinzubringen, weil sonst endet das irgendwo anders. Aber wenn du dasselbe sagst, ist auch irgendwie, kannst du dir bestimmt vorstellen, irgendwann denkst du dir, meine Güte, ich weiß doch schon, wie es ausgeht. Aber jetzt habe ich etwas für uns und ich möchte mit euch über etwas sprechen, was so speziell ist, weil ich glaube, dass Gott sich bewegt hat über das, was Gott tun will in dieser Zeit für Berlin. Weil jede Gemeinde, egal wo sie gerade ist, hat ihr Timing und braucht Zutaten zu seiner Zeit. Und ich glaube, dass Gott hier etwas tun, etwas anfangen will. Und ich spreche möglicherweise ein bisschen, das mache ich normalerweise nie, bei den Gottesdiensten, den öffentlichen Gottesdiensten. Und vielleicht bist du ein Gast und du bist zum ersten Mal da. Und du denkst dir so, oh, Equipus ist so eine tolle Gemeinde, die haben so tolle Musik. Ich will auf jeden Fall hier bleiben und ich will das Wort Gottes hören, nach Hause gehen und gesegnet sein. Und ich muss dir heute sagen, das wirst du alles, aber es wird ein bisschen internes Zeugs dazukommen, speziell was Gott gerade hier tut. Und wenn du sagst, das interessiert mich gar nicht, dann tut mir total leid, dass du da bist. Aber vielleicht kannst du um Gnade bitten bei Gott und dann hast du doch Interesse dazu. Und ja, weißt du, die Sache ist die, was ich festgestellt habe, du kannst nicht wissen, was du nicht weißt. Wusstest du das? Manche Dinge kann man nicht wissen, die man nicht weiß. Und ich glaube, dass bestimmte Dinge jetzt gerade, die Gott tun will zu diesem Zeitpunkt, und jetzt ist es die Zeit, die Dinge nicht nur anzuschauen und irgendwo hinzulegen, sondern es ist so viel, dass ich mir gedacht habe, ah, ich muss jetzt anfangen, darüber zu predigen und mit euch zu sprechen. Ist das in Ordnung? Ja. Seid ihr noch da? Ja. Ich glaube, dass Gott etwas Großartiges tun will mit Equipers hier in Berlin. Und ich glaube aber auch, dass es noch Dinge gibt, die dazwischen stehen, zwischen dem, was Gott tun will, und da, wo wir gerade sind. Und ich glaube, Gottes Herz ist es, diese Dinge wegzunehmen, sodass wir, dass Gottes Geist fließen kann, dass Gottes Pläne bei uns ankommen, sodass wir empfänglich sind und die Dinge bei uns passieren. Ich bestehe drauf. Ich sage ja. Ich möchte euch, ist ungewöhnlich, dass ich damit anfange, ich weiß, aber ich habe ja schon angekündigt, das wird jetzt sowieso die nächsten Wochen ungewöhnlich. Also Weihnachtspredigtserie AD. Die machen wir woanders. Hier machen wir eine Predigtserie über das, was Gott gerade zu uns spricht in diesen Tagen. Und deswegen möchte ich noch einmal erinnern, und mir ist es so wichtig, ein paar Prophetien, die Gott gesprochen hat zu dieser Kirche. Zum Beispiel 2017. Ich habe es zuvor gesehen, ich sehe es wieder. Ich sehe einen Nachtclub leergeräumt. Ich sehe Menschen, die zu Christus kommen. Ich sehe viele Dinge, die auf übernatürliche Weise geschehen. Das ist vor 8 Jahren, hat das Gott gesagt zu dieser Kirche. Und Gott möchte, dass Menschen zu Jesus kommen. Und ich glaube, diese Kirche existiert vor allen Dingen aus diesem Grund, dass Menschen zu Jesus kommen. Und die Menschen, die gerettet sind, dass sie mithelfen, damit Menschen zu Jesus kommen. Das ist das große Ziel von dieser Kirche. Menschen bekommen eine faire Chance, Jesus Christus kennenzulernen. Das ist, was wir tun wollen. Amen. Darum sind wir hier. 5 Millionen Berliner warten darauf, dass sie das Evangelium hören. Und wir sind dafür am Start. Das ist, was Gott gesagt hat. Und ich glaube, 2018 hat er Folgendes gesagt. Ich lese euch auch vor. Ich spreche zum Norden, zum Süden, Osten, Westen und rufe eine Ernte der Seelen aus. Ich erkläre über dieser Stadt Berlin und über all ihren Vororten, die Zeit der Ernte beginnt. Die Felder sind reif zur Ernte und was gestern nicht möglich war, wird geschehen. Es wird geschehen. Denn Gott öffnet die Herzen der Menschen. Gott öffnet die Tore des Stroms des Geistes. Und dann kommt noch ganz viele andere Sachen. Der Geist, derselbe Geist, der dein Haus zu einem Haus der Champions macht, wird die Menschen deiner Gemeinde zu Champions machen. Die Gemeinde ist ein Haus der Champions, wo Gott Leiter aufrichtet und große Leidenschaft erweckt, um Gottes Bestimmung zu finden. Das hat Gott gesagt über diese Kirche. Und ich bin sicher, er will immer noch tun, was er gesagt hat. Die Sache ist, dass Gottes Wort nicht so eine Halbwertszeit hat von unseren Worten. Dass wir manchmal sagen, irgendwie heute Morgen sagen wir noch irgendetwas und abends sind wir schon gar nicht mehr sicher, was wir gesagt haben und ob wir es überhaupt gesagt haben wollen. Aber wenn Gott etwas sagt, dann meint er es. Und unser Job ist es, daran festzuhalten und zu sagen, Gott, das hast du gesagt. Und wir finden den Weg, den es braucht, damit Gottes Wort in Erfüllung kommt. Wir müssen Gottes Wort nicht in Erfüllung bringen. Das ist nicht unser Job. Aber unser Job ist, festzuhalten an dem, was Gott gesagt hat. Und nicht zu sagen, oh, wen interessiert das Geschwätz von gestern? Und vor kurzem, nur eine kurze Zeit her, der Herr sagt, du wirst in Berlin aufblühen. Tatsächlich wird das, was in Berlin geschieht, Deutschland schockieren. Jetzt kann man viel darüber denken, was bedeutet das schockieren? Ich bin auch ganz gespannt, was schockieren wird. Es ist also etwas, das uns zu etwas Bedeutendem führt. Du fühlst dich in diese Aufgabe hineingezogen. Das ist ein bisschen so zu mir, weil der Krieger in dir die Herausforderung mag und sich darauf einlässt und der Herr sagt, ja, das ist es. Das ist es. Was Gott an einem Ort getan hat, wird er am nächsten 10-mal größer tun. zehnmal größer. Diese Kirche wird zehnmal größer sein als die größte Equipers-Kirche, die es momentan in Deutschland gibt. Und die gibt es in Mainz und hier 1000 Leute. Wer glaubt, dass die Gemeinde in Berlin 10.000 Menschen sein wird? Lauter Menschen, nicht von Christen gefüllt, sondern von Menschen, die Jesus noch nicht kannten und Christen geworden sind. Ich glaube, dass Gott das tun will. Amen. Ich glaube, dass dieses Wort immer noch wahr ist und es ist noch gar nicht so lange wahr, aber Gott will es tun. Und ich glaube, dass wir uns ausstrecken und sagen, Gott, was willst du tun? Wie willst du es tun? Berlin, manche Leute sagen, Berlin ist eine schwierige Stadt. Und die sagen, Berlin, meine Güte nochmal, wenn du da Kirche baust, dann bist du... Und wir waren auf einer Konferenz gewesen, der Pastor Joachim und ich glaube vor 2 Wochen oder sowas. Und wir haben gedacht, ach du meine Güte, haben wir gedacht, das ist ja schwierig, haben wir gedacht. Als wir gehört haben und vielen Kollegen gesprochen haben. Aber wisst ihr, ich glaube, Gott will etwas Neues tun. Und wir müssen anfangen, dort hinein zu sprechen, hinein zu predigen, hinein zu reden, was es hindert, dass Gott tun kann, was er tut. Und ich hatte letzte Woche, da war Pastor Steve Graham aus Berlin da und er hat gepredigt über ein Thema und dabei hat er etwas erwähnt und das hat mich erinnert an das Thema, über das ich sprechen möchte heute, nämlich Einheit. Ich glaube, dass Einheit ein Thema ist, was wichtig für uns in Berlin ist. Und dann habe ich mal geguckt, wann habe ich eigentlich das letzte Mal in meinem Leben über Einheit gesprochen. Jetzt denkst du vielleicht, Thorat, du hast bestimmt schon ganz oft über Einheit gesprochen. Und ich sage dir, nein, das letzte Mal habe ich gesprochen vor 11 Jahren über Einheit. Das ist schon super lange her, deswegen habe ich schon fast vergessen, dass das Thema überhaupt existiert quasi. Und deswegen, der Heilige Geist muss mich daran erinnern, da ist noch ein wichtiges Thema. Und dieses Thema ist ein Thema, was mir aufs Herz gefallen ist letzte Woche. Und das, was habe ich getan? Und ihr müsst Folgendes wissen, wir sind Equipers Church. Und das eine ist, wir sind eine Kirche, wir gehören zu der Kirche weltweit. Und was ich normalerweise tue, wenn ich über Einheit predige, ich gucke dann, okay, was sagt das Wort Gottes darüber? Das ist mein erster Blick selbstverständlich. Dann gucke ich da rein, was sagen sämtliche Theologen darüber gesagt. Und ich habe eine Bibliothek, die ist glücklicherweise in meinem Computer drin und die kann ich mit KI mittlerweile durchsuchen. So kann ich sagen, gib mir alle Informationen über Einheit, die es überhaupt gibt. Und dann kann ich eine Woche lesen und dann weiß ich alle möglichen Informationen, die jemals ein Theologe geschrieben hat über das Thema Einheit. Aber wer weiß, dass der Geist Gottes so nicht funktioniert? Der Geist Gottes ist keine KI, die wir rausschicken können, um irgendwelche Research zu machen und uns dann die Richtigkeiten zusammensuchen, um das Richtige zu bekommen zur richtigen Zeit, sondern wir brauchen den Geist Gottes, der uns führt, im richtigen Timing von Zutat zu Zutat. Ein Zungenbrecher, wie ihr merkt. Und ich glaube, dass... Was Gott zu mir gesprochen hat, war Folgendes. Er hat gesagt, Tore, öffne die alten Quellen. Und ich sagte, was meinst du damit? Öffne die alten Quellen. Öffne die alten Quellen. Und es gibt einen Vers, und es ist interessant, wir wissen eine Sache von Isaak. Isaak war nicht der größte von den dreien Erzvätern sozusagen, von den ursprünglichen Vätern. Gott ist ein Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und wir wissen, von Isaak ist nicht viel berichtet. Und wir wundern uns immer, meine Güte, der war sozusagen in der Mitte. Man weiß immer, die Leute in der Mitte, die gehen so ein bisschen unter. Zwischen denen, die ganz vorne sind und denen, die ganz hinten sind. Die in der Mitte. Du lachst, du bist hinten und du lachst, du bist vorne. Ja, die in dir. Die in der Mitte, die haben es schwer. Aber eine Sache, die ist bewundernswert an Isaak. Isaak hat festgehalten an der Verheißung Gottes, an dem Traum Gottes. Gott hatte einen Traum und dieser Traum war nicht nur für eine Generation. Wir denken immer, die Träume, die er für uns hat, die gelten nur für uns und wir müssten alles tun in dieser Generation. Aber Gott ist ein Gott der Generation. Er träumt über Generationen und er träumt nicht nur für unser kleines Leben, sondern er hat mehr für uns. Und wir wissen, dass es so ist. Amen. Und Gott ist ein Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und wisst ihr, Isaak, er hatte zu einem Zeitpunkt, wo er extrem gesegnet war, hat er verstanden, dass er ehren muss, in welchem Segen er steht, aus welchen Quellen er schöpft, aus woher er herauskommt. Und dann heißt es dort in Genesis 26, Vers 18, und Isaak grub die Wasserbrunnen wieder auf, die sie in den Tagen seines Vaters Abraham gegraben und die Philister nach dem Tod Abrahams verstopft hatten. Und sie benannten sie mit denselben Namen, womit sein Vater sie benannt hatte. Was tut er? Er sagt, es gibt Brunnen, die kommen von meinem Vater Abraham. Er hat mit Gott Connection gehabt. Er hatte Verheißungen, die für sein Leben gegolten haben. Dieselben Verheißungen gelten immer noch mir, aber ich muss an die Quellen ran, ich muss an den Ursprung ran und sehen, was Gott für mich hat. Und ich will Folgendes sagen, wir als Equippers Church, tut mir leid, dass ich das immer wieder betone, wir sind nicht besser als irgendjemand anderes, aber wir haben Vorfahren. Wir leben in einer, wie soll man sagen, in einer Verheißungsfolge, woher wir kommen. Wir sind eine Kirche, wir glauben, dass Gott mit uns nicht Kirche begonnen hat, sondern dass wir auf den Schultern stehen von unseren, die vor uns am Start gewesen sind. Wir wissen, Pastor Bruce hat diese Kirche gegründet. Wir sind Teil von dem, was sich Equippers Kirche nennt. Und wir wissen, wir stehen in dieser Salbung, in diesem Volk von Menschen, von einer Gemeinde auf der ganzen Welt, die sich Equippers die irgendwie anfängt oder die zusammenhängt zum Beispiel mit Planet Shakers. Und dann fragt man sich ja, Planet Shakers, wo kommen die eigentlich her? Und dann, wenn man da weitergeht, dann findet man heraus, dass der apostolische Leiter von Russell Evans ist T.D. Jakes. Und T.D. Jakes, der hat was zu tun mit einem Typ namens Ed Boshoff in Südafrika. So bin ich dem hinterhergegangen. Ich habe angefangen zu graben. Und bin lauter diesen ganzen Namen begegnet und habe gedacht, meine Güte, was ist denn hier los? Und als ich diese ganzen Leute getroffen habe, Russell Evans, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber er hat die größte Gemeinde in Australien mit 20.000 Menschen. Und ich dachte, es ist gut, dass er unser Vorfahre ist, preis dem Herrn. Ich glaube, wir können was von ihm lernen, möglicherweise. Und ich erinnere mich an das, was er gepredigt hat, ich glaube, auf der Shout-Konferenz auf dem Leader-Retreat. Was wir vorhatten oder wie das hieß, Leader Summit, ich weiß gar nicht genau. Und er sprach von etwas und ich habe mich erinnert, dass Gott zu mir sprach und gesagt hat, das ist die Art und Weise, wie ich Kirche bauen will. Du hast es auf diese Art und Weise einmal getan, ich will es auf eine andere Art und Weise und zwar auf diese Art und Weise tun, diesmal. Und er sprach über Psalm 133 und deswegen spreche ich heute Abend über Psalm 133. Und darüber möchte ich mit euch sprechen, weil ich glaube, dass Gott zu uns reden will, aus den alten Quellen heraus, um uns zu segnen und uns freizusetzen in das Neue hinein, was Gott für uns hat. Habt ihr das? Preist dem Herrn. Ist gut, dass ihr noch da seid. Geht nicht nach Hause. Psalm 133, jetzt kommt das Wort Gottes. Seid ihr bereit? Okay, Psalm 133, ein Lied für die Pilgerfahrt nach Jerusalem, ein Psalm Davids, wie schön und wie wunderbar ist es, wenn Brüder einträchtig zusammenleben. Das ist so kostbar wie das duftende Salböl, das Aaron über das Haupt gegossen wurde, das hinabrann in seinen Bart, an seinem Körper hinunter bis zum Saum seines Gewandes. Es ist so erfrischend wie der Tau des Berg Hermon, der auf dem Berge Zions fällt. Denn dort verheißt der Herr seinen Segen und Leben, das niemals enden wird. Ein Psalm, ein wunderschöner Psalm, der über Einheit geht. Vielleicht ist es der Psalm über Einheit. Und was hier besprochen wird, es wird genannt, wie schön und wunderbar ist es, wenn Brüder einträchtig zusammenleben. Es geht um Einheit, es geht um die Verbindung, die Relation zwischen Menschen auf die Art und Weise, wie sie zusammen sein sollen. Und wie schön und wunderbar ist es. Und es wird eine Beschreibung gegeben über die Atmosphäre, die Einheit bringt. Wie schön und wunderbar. Oder in der Elberfelder heißt es, wie gut und lieblich. In der guten Nachricht heißt es, wie wohltuend. Es wird eine Atmosphäre gegeben. Und dann kommen zwei Wie. Und diese zwei Wie, die versuchen, zwei Bilder damit zu verbinden und zu sagen, es ist so wie diese beiden Bilder. Und das erste ist dieses Bild, dieses duftende Salböl, was ausgegossen wird über einen Priester, wenn er gesalbt wird und was sich verteilt aus dem Bart hinein durch das ganze Kleid eines Priesters bis in den Saum eines Priesters. Das Öl, was komplett diesen Mann oder diese Person durchdringt, von oben bis unten. Und die Idee in diesem Psalm ist, so ist Einheit. Einheit verbindet und durchdringt alles. Und es ist nicht nur so, dass sie irgendwo am Haupt, also bei den Leitern vorhanden ist, sondern sie ist bis in den Saum, also bis an das äußerste Ende der Kirche verfügbar. Und ich dachte, oh, könnte es sein, dass das etwas ist, was zu uns redet? Könnte es sein, dass Gott möchte, dass Equippers Kirche nicht nur Equippers Kirche da sein sollte, wo irgendwie die Leiter am Start sind, sondern sollte es nicht Equippers Kirche sein überall, sollten nicht alle Teil davon sein, sollten nicht alle wissen, was Gott uns geschenkt hat, was das ist, was Gott tun will mit dieser Church hier in Berlin. Und ich dachte, das ist ein gutes Bild, das hilft uns. Wir wissen, Öl ist immer ein Bild des Heiligen Geistes. Es ist ein Werk des Heiligen Geistes, was er tun will in uns. Es ist etwas Lebendiges. Es ist nichts, was wir machen können. Aber es ist etwas, wofür wir uns zur Verfügung stellen können, dass Gott es tut durch uns. Amen. Und das zweite Bild, was wir hier haben, das zweite ist es wie Tau. Und dann wird es beschrieben, dass die klare Luft, frisch, das Ganze. Und es ist interessant, weil im vorderen Orient oder dort, wo Israel halt ist, da gibt es relativ wenig Wasser. Also es gibt wenig Wasser, was aus der Erde, es kommt relativ wenig Regen. Es gibt sehr wenige Regentage. In Deutschland gibt es sehr viele Regentage. In Wuppertal gibt es die allermeisten Regentage. Da, wo ich herkomme, aus Mainz, gibt es sehr wenige Regentage. Und in Berlin, weiß ich gar nicht genau, Mittel, wahrscheinlich irgendwas zwischen Wuppertal und Mainz. Wenige, viel, keine Ahnung, wenig. Wenig Regentage. Aber es ist im Vergleich zu Israel ist noch viel, glaubt mir. Weil Israel, da ist nichts grün, per Definition. Da ist einfach alles erstmal nicht grün. Aber was es gibt, und daraus lebt Israel, und daraus kommt, wenn du so willst, die ganze Fruchtbarkeit des Landes. Und zwar gibt es das über 200 Tage im Jahr. Das gibt es bei uns nicht. Und zwar 200 Tage im Jahr gibt es jeden Morgen Tau. Tau ist das, was du am Morgen findest. Es ist diese Wassertröpfchen, die du findest an den Pflanzen. Und daher kommt die Versorgung, wenn du dort etwas anbaust, wenn du dort Leben anbaust, dann findest du die Versorgung mit Wasser nicht durch Regen, sondern durch Tau. Ist ganz interessant, Tau ist etwas sehr, sehr Regelmäßiges, was vorkommt in Israel. Und es ist ein Bild für Leben, es ist ein Bild für Versorgung, es ist ein Bild für das, was Gott gibt, damit etwas wachsen kann, weil es keinen Regen gibt in diesem Moment. Das ist das Bild. Und dieser Tau ist überall vorhanden. In ganz Israel, und er kommt von dem höchsten Berg, der ganz, ganz im Norden ist. Und von diesem Berg her kommt dieser Tau, wenn du so willst, angeflogen. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber irgendwo muss die Feuchtigkeit ja herkommen. Und die setzt sich in ganz Israel ab, gleichmäßig auf die Pflanzen. Und das ist, beide Bilder zeigen, es ist eine Atmosphäre, es ist ein Spirit, es ist etwas, was alles durchdringt, es ist etwas, was sich auf alles setzt, es ist etwas, was Leben bringt, was Auswirkungen fürs Frische bringt, was Kraft bringt, was Bewegung bringt. Das ist, was Einheit bringt. Einheit ist ein Bild, was uns, oder ist das, was uns in diesen Bildern gezeigt wird. Und die Verheißung ist diese, denn dort verheißt der Herr seinen Segen und Leben, das niemals enden wird. Gottes Verheißung für Einheit ist Leben. Gottes Verheißung für Einheit ist Leben. Und ich möchte es mal so dramatisch darstellen, damit es gesamttheologisch vielleicht in dein Bild passt. Theologisch bedeutet, das ist kein Nebenthema, was irgendwann mal bei Psalm 133 aufkreuzt, sondern schon in Genesis Kapitel 11, das heißt im ersten Buch der Bibel, im 11. Kapitel wird gesprochen von dem großen Turm von Babylon. Und dieser Turm von Babylon, eigentlich ein negativer Vorgang. Und man könnte diese Geschichte so auffassen, und so habe ich es lange getan, so nach dem Motto, Gott erklärt hier sozusagen, wie die Welt gemacht ist. Und irgendwie muss er ja auch erklären, warum es so verschiedene Sprachen gibt. Also Turm von Babylon erklärt, warum es verschiedene Sprachen gibt. Aber es ist mehr als eine Erklärung, warum die Welt ist, wie sie ist. Sondern es ist hier wird etwas dargestellt von der Kraft, von einer Grundordnung, nämlich von der Grundordnung der Einheit. Hier ist ein Volk, was sich eins macht und sich vornimmt, etwas zu tun. Gott sieht, wenn sie eins sind, wird es ihnen gelingen und es ist antigöttlich, was sie tun. Und Gott muss eingreifen, um das zu verhindern. Er muss eingreifen gegen ein Prinzip, was er selbst aufgestellt hat, was er selbst darstellt. Seid ihr noch da? Ich meine, manche gucken mich interessiert an und andere, ich weiß nicht so genau. Ich will euch nicht überfahren, aber ich will euch zeigen, wie gewaltig dieses Prinzip ist. Einheit ist nicht, es ist nicht abgeleitet aus irgendetwas theologisch. Einheit kommt aus dem Wesen Gottes heraus, der ewige Gott, der in Ewigkeit Vater, Sohn und Heiliger Geist ist und sich immer in dieser Einheit bewegt und sich niemals aus dieser Einheit, er ist Einheit. Das heißt, alles beginnt mit Einheit. Es ist göttlich, Einheit zu haben. Und drei ist, wie wir alle wissen, die schwierigste Einheit, die man überhaupt haben kann. Du kannst ja mal mit zwei Leuten kommt man ganz gut klar, aber pack mal eine dritte Person dazu. Das wird schwierig. Deswegen ist es auch in der Bibel so, dass man nur eine Frau heiraten soll, weil zwei oder nur einen Mann heiraten, auch das wird eine Katastrophe. Weil drei Leute ist extrem schwierig. Aber Gott, soweit wir wissen, wie er sich offenbart, existiert seit Ewigkeit in drei Trinität, in drei in Einheit. Das ist, wer Gott ist. Also wir sehen das ist das Level. Und jetzt, Einheit ist also ein wichtiger Schlüssel. Nicht nur für die Kirche, sondern auch für uns persönlich. Ich glaube sogar, wenn man so weit gehen darf, für eine Nation, wenn sie sich als Nation versteht. Das ist ja bei Deutschland immer so eine Frage, ob sie sich als Nation versteht oder nicht. Wahrscheinlich sind wir eine Nation und sollten uns so verstehen. Anyway, Einheit ist ein Schlüssel bei all dem, was passiert, allem, was wir tun. Die Bibel sagt, es ist ein extrem wichtiger Schlüssel. Und wenn dieser Schlüssel nicht gedreht wird, wenn er nicht passt, wenn er nicht in die Tür passt, wird die Tür sich nicht öffnen. Der Durchbruch wird nicht kommen. Sowohl in unserem eigenen Leben, als auch in dem Leben. Ich habe mich gefragt, ganz ehrlich, warum Gott bestimmten Segen in mein Leben zugelassen hat und warum bestimmter Segen nicht da ist. Und immer wieder komme ich zu einem Ergebnis, dass ich sagen muss, wow, wenn ich Einheit in meinem Leben habe, zum Beispiel bei der Kirche in Mainz, dass ich sage, warum habe ich 14 Jahre darüber nicht oder 11 Jahre darüber nicht gepredigt? Weil Einheit da war. Einheit, es ist die Geschichte dieser Kirche, die, wie sie gegründet war, dass es eine große Einheit gibt. Sage ich, das ist die größte Einheit, die es gibt? Weiß ich nicht. Ich glaube, dass Gott eine größere Einheit vielleicht noch für Berlin hat. Es ist ein größeres Wunder, was hier stattfinden muss. Aber Gott kann es schenken. Und jetzt passt auf. Seid ihr noch da? Ich habe mir das Gefühl, dass ich zu komplex predige, aber bitte sagt nein. Also, weil wenn ihr ja sagt, dann werde ich langsamer, dann werde ich noch mehr versuchen zu. Ich möchte euch nicht entmutigen, ich möchte, dass ihr wirklich versteht, was ich sage. Damit du verstehst, was Gott tut gerade. Und jetzt komme ich zurück zu letztem Samstag. Pastor Steve Graham erwähnt also diese drei Prinzipien, diese drei Level von Einheit. Und diese drei Level von Einheit hat sich nicht Pastor Steve Graham selber ausgedacht, sondern die kommen von diesem Pastor Ed Boshoff in Südafrika mit 93 Campussen und weiß ich, wie viele 100.000 Besuchern, die da am Start sind. Und ich dachte, das sind coole Vorfahren. Darauf sollten wir schauen. Das Coole ist, er lebt noch. Aber wir müssen ja auch sagen, Isaak war ja auch nicht besonders weit entfernt von Abraham. Er war ja auch nur der Sohn. Und dennoch hat er gesagt, ich muss drauf schauen, auf die Quelle, aus der ich herauskomme. Genauso wie wir das müssen. Und er hat drei Prinzipien, er hat drei Level hat er erklärt. Er hat gesprochen, das ist in Englisch funktioniert das ziemlich cool, in Deutsch nicht so super. Deswegen mache ich Englisch, damit ihr es einmal gehört habt, wie es funktioniert in Englisch. Und diese drei Level sind wichtig, weil damit begreifst du das Wesen von Einheit. Ich finde, eine große Weisheit, die wir brauchen, um zu verstehen, was wir haben, was wir brauchen und was uns fehlt. Und ich überlasse es dir und dem Heiligen Geist, dass du dich leiten und führen lässt in diese Dinge hinein. Und sagst, wow, was ist möglicherweise mein nächster Schritt? Was ist möglicherweise das, was fehlt? Und was ist möglicherweise das, was getan werden muss? Amen. Ich weiß nicht, ob wir eine Folie dafür haben oder ob wir drei Folien haben. Eine Folie wäre cool. Drei Level. Die drei Level heißen Association, also Verbundenheit. Aber wir haben drei Folien. Könnt ihr das noch umbauen auf eine Folie? Ha, schnell. Hey, lasst mich kurz nennen und dann könnt ihr sie zusammenbauen. Das wollte ich eigentlich gar nicht haben. Aber ihr habt mehr gemacht als... Okay. Also, Association ist Verbundenheit und das ist der erste Level. Der zweite Level ist Alignment. Alignment, also ihr seid jetzt am Ausrichtung, das ist die Ausrichtung und der dritte Level ist Agreement. Und wie man diese drei Level auseinanderhalten kann und es ist wichtig zu wissen, ist es immer so, wir, wenn man drei Level nennt und dann sagt man, das ist Level 1, dann springt man immer ganz schnell zum dritten Level und sagt sich so, den will ich haben. Aber bei dieser Art von Beschreibung von Einheit ist es wichtig, dass wir jeden einzelnen Level verstehen und jeden einzelnen Level von Einheit umarmen. Und der erste, Association, bedeutet zunächst einmal, dass ich mich in Verbindung bringe, dass ich anfange, mit den richtigen Leuten abzuhängen. Ich bin nicht alleine da. Christsein ist Teamsport. Immer. Es ist niemals, du bist dir selbst nicht genug. Gott kann nicht in deinem Leben tun, was er tun will, wenn du für dich alleine bleibst. Es ist unmöglich. Wir sind nicht so angelegt. Das ganze Thema Kirche ist nicht so angelegt. Wir müssen verbunden sein. Wir sind Teil von etwas Größerem. Wir neigen dazu, uns zurückzuziehen, aber Gott will uns in etwas Größeres hineinsetzen. Und wir wissen, dass Segen aus etwas Größerem herauskommt. Deswegen Association. Wir werden Teil von etwas Größerem. Das ist der erste Level. Und da ist ein Segen. Es ist etwas, ein Teil zu sein von Equippers Church. Es ist ein Teil von etwas zu sein, was größer ist in unserem Leben, wo wir Teil von sein dürfen. Und der zweite Level ist Alignment. Alignment bedeutet Ausrichtung. Und Ausrichtung bedeutet im ersten Fall, bei Association sage ich, ich bin da, weil es tut mir gut, verbunden zu sein mit diesen Leuten. Alignment bedeutet, dass ich sage, ich bin nicht nur da, sondern ich mache mit. Ich mache mit. Das ist so, ich lasse mich ausrichten. Und dieses englische Wort Alignment ist diese Fahrspur bei Autos. Und ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber jedes Auto hat ja zwei Reifen, also vier eigentlich. Also zwei auf jeder Seite, also eine Achse mit zwei Reifen. Und jetzt passt auf, was passieren kann. Und ich muss das gut erklären, damit ihr das, sicherlich ist das ganz, ganz logisch für alle, weiß ich jetzt auch nicht, ich darf es nicht sagen, Männer, alle logisch denkenden Menschen. Ob Frauen oder Männer, spielt keine Rolle. Das Ding ist, dass Räder parallel laufen, genau parallel, ist technisch höchst anspruchsvoll. Räder vom Auto neigen dazu, dass sie sich entweder so nach innen neigen, also beide schauen so ganz leicht nach innen oder nach außen. So. Wenn dann ein Auto probiert mit Rädern, die entweder nach innen zeigen oder nach außen zeigen, wisst ihr, was dann passiert? Es verliert Kraft. Nämlich Kraft, weil die Räder nicht 100% parallel sind, weil das Rad will in die Richtung und das Rad will in die Richtung. Zusammen ergibt es dann zwar geradeaus, aber die Energie, die reingesteckt wird, um geradeaus zu erreichen, ist um ein X-faches höher, als wenn es wäre, wenn die Räder ausgerichtet wären, geradeaus zu laufen. Und das ist, um zu beschreiben, was Ausrichtung tut, was Einheit in Ausrichtung tut. Ausrichtung bedeutet, nicht mehr die Kraft zu verlieren, sondern alle gehen in eine Richtung und verstehen, was es bedeutet, zusammenzustehen und zusammen in die gleiche Richtung zu schauen, die gleichen Dinge zu tun, weil sie verstehen, das bedeutet, Kraft zu gewinnen. Deswegen ist Alignment so wichtig. Habt ihr das? Und der dritte Level ist Agreement. Also das erste ist, ich gehe in Verbindung mit Menschen. Das zweite ist, ich trage, was diese Menschen vorhaben zu tun und sage, wir gehen gemeinsam in diese Richtung. Ich aligne mich, ich richte mich dem aus. Und das dritte ist, ich gehe in Übereinstimmung mit dem. Das bedeutet also, wenn jemand zum Beispiel in den Gottesdienst kommt und er sagt, oh, das ist richtig cool, ich bin gerne hier. Ich mag die Leute, die hier am Start sind. Ich mag gesegnet sein von all diesen Dingen. Ich mag es, das Wort Gottes zu hören. Ich mag vielleicht sogar Pastoren, wer weiß. Und vielleicht dieses eine oder andere. Ich bin gesegnet von dem, was hier passiert. Dann ist es großartig. Das ist der erste Schritt. Wenn du den zweiten Schritt gehst, dann sagst du, ich mache mit. Ich bedeutet, ich fange an, mitzuhelfen in dem, was wir hier gemeinsam tun. Aber jetzt gibt es noch einen dritten Level. Und trotzdem, wenn du beim zweiten Level bist, Alignment bedeutet schon, okay, du schaust in dieselbe Richtung, bist genauso ausgerichtet. Aber der dritte ist, dass du vielleicht immer noch sagst, ja, aber das, was dahinter steht, die Werte, die Vision, die Mission, I don't care. Mir gefällt es einfach gut. Ich mache da mit. Ich mache, was andere machen. Aber wenn dir das fehlt, dieses Commitment zu dem, was das Herz ist, was die Vision ist, was die Mission ist, was die Werte sind, was die Kultur ist von Equippers Church, dann fehlt dir dieser letzte Level an Verbundenheit, dieser letzte Level an Einheit, der eine gewisse Tiefe bringt und Kraft bringt. Das sind die verschiedenen Level. Also ich kann auf verschiedenen Level unterwegs sein und ich brauche den nächsten Level oder den davorigen Level, um am Start zu sein. Weißt du, es gibt Leute, die sind, wie soll ich sagen, die genießen es hier zu sein, aber die sagen vielleicht, wenn der Worship ein bisschen leiser wäre oder wenn der Praise nicht so laut ist oder wenn der Gottesdienst nicht so lange dauert oder wenn die Farbe nicht so dunkel wäre oder so etwas. Sie sagen, ja, ich finde das gut, ich finde das nice, ich bin auch gerne hier, weil ich mag die Leute, aber. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, das ist, der ganze Quatsch ist in Ordnung, solange ich nicht dahinter, was dahinter steht, nämlich eigentlich geht es darum, dass wir Menschen eine faire Chance geben, Jesus Christus kennenzulernen, solange du mich damit in Ruhe lässt. Und solange ich nicht anfangen muss, Menschen zu ehren, und solange ich nicht anfangen muss, exzellent irgendwie zu handeln, und solange ich nicht anfangen muss, das verschiedene Level von Einheit. Und ich glaube, dass Gott etwas tun will in unseren Herzen, um diese Einheit zu bringen. Association ist die Frage, mit wem bin ich verbunden? Alignment, bin ich ausgerichtet mit diesen Leuten? Und die Frage nach Agreement ist, stimme ich überein in meinem Herzen mit dem, was hier passiert? Und ich möchte euch sagen, das ist so viel wichtiger, als du dir das vorstellen kannst. Und nicht nur auf dem Level, wer sind wir als Kirche, sondern auch in der Frage, wie bist du mit dir selbst unterwegs? Wie bist du mit anderen Menschen unterwegs? Einheit ist eine so mächtige, ich habe gesagt, das ist eine Grundordnung Gottes, ein Schlüssel für so viele Dinge in unserem Leben. Ich kann dir nur sagen, wenn du Einheit hast in deiner Ehe, du kannst sie auf allen drei Leveln haben oder eben auch nicht. Es gibt Menschen, die sind einfach nur verbunden und leben nebeneinander her und haben nichts miteinander gemeinsam. Es gibt Menschen, die sind verbunden und sie tun etwas gemeinsam. Und es gibt Menschen, die eine Mission, die sie teilen, ein Herz, was sie miteinander teilen. Die Bibel geht so weit, die sie sagt, wenn du ein Herz hast, was übereinstimmt und zu Gott kommt, wird Gott immer handeln. Immer. So powerful ist das, um was es hier gerade geht. Es ist keine Kleinigkeit. Und gleichzeitig, es zeigt dir, wir brauchen den anderen. Denn diese Verheißung gilt nicht für dich allein. Wenn ich zu Gott komme und bin mit mir übereinstimmt, ist das nicht ausreichend. Aber wenn du jemanden findest, der dein Herz teilt, dann sagt Gott, dann will ich aufgrund dieses Gebets handeln. Ich will mich bewegen. Ich will etwas tun in deinem Leben. Das ist, was Einheit tut. Deswegen ist Einheit so krass wichtig. Für uns als Kirche auch. Association, also Verbundenheit. Oh, wir haben schon 35 Minuten. Und ich bin erst bei der Einführung, das preist dem Herrn. Wirklich 35 Minuten? Okay. Dann machen wir zwei Teile. Dann ist egal. Association gibt uns die Plattform, gibt dir eine Plattform. Alignment gibt mir die Richtung. Und Agreement, Übereinstimmung, gibt mir die Power. Gib mir die Kraft. Nee, alle drei Dinge sind Dinge, die wir brauchen, um Einheit zu bauen. Und ich will nur an den paar Dingen, Einführungsworte, die, wie gesagt, die kommen gar nicht von mir, sondern jemand anderes hat sie beobachtet und ich habe sie, wenn du so willst, ich habe sie quasi danach gegraben und habe gesagt, das ist eine gute Idee, das ist eine sehr gute Beobachtung, das müssen wir uns anschauen, um Einheit zu verstehen und zu verstehen, wo mein Herz sich bewegt. Was mein Herz tut. Und ich bin nicht hier, um dich zu irgendetwas zu manipulieren. Ich bin nicht hier, um dir zu sagen, das oder das musst du machen, sondern ich bin hier, um dir zu zeigen, was Gott tun will und tun kann mit Einheit. Und ich bin davon überzeugt, dass es das ist, was diese Kirche vollkommen verändern wird. Auf ein neues Level bringen wird. Es ist nicht so, dass wir um Streit unterwegs sind. Ganz und gar nicht. Aber da sind Dinge, wo die Einheit, die Gott sich wünscht, noch nicht an der Tiefe, in dem Verständnis ist, in unseren Herzen. Und ich glaube, Gott will etwas tun. In seiner Kraft, in seiner Weisheit. Ich will euch kurz sagen, was Einheit nicht ist. Das könnt ihr noch hören, oder? Dafür haben wir noch 2 Minuten Zeit. 2 Minuten. Seid ihr noch da? Was ist Einheit nicht? Einheit ist nicht der kleinste gemeinsame Nenner. dass wir sind nicht in der Politik. Einheit bedeutet nicht zu sagen, oh, du sagst die Richtung, du sagst die Richtung, also treffen wir uns irgendwo in der Mitte. Oder irgendwie sowas. Kleiner gemeinsamer Nenner bedeutet, wir streichen Nenner, bis der kleinste Nenner irgendwann, kennt ihr von Mathematik, oder? Manche gucken mich an und sagen, Nenner, was war das nochmal? So Bruch, wisst ihr, Bruch. Unten die Zahl, Nenner. Der kleinste gemeinsame Nenner. Und wir sehen das oft in der Politik so nach dem Motto, wir haben irgendwas gefunden und am Ende sagst du dir, was wollten die mit dem Gesetz nochmal machen? Ich glaube, wirkungslos. Bringt gar nicht genau, was man machen will. Es ist oft, wenn man den kleinsten gemeinsamen Nenner, dann sucht man einfach nur danach, dass alle irgendwie am Ende nicht zufrieden sind. Man sagt das, man nennt dann das Demokratie. Wenn niemand zufrieden ist, ist man demokratisch. Ich bin nicht sicher, ob das stimmt. Ich glaube nicht, dass das die Einheit ist, die das Wort Gottes meint. Oder Einheit ist auch nicht der Kompromiss, mit dem dann jeder leben kann. Irgendwie. Eine Harvard-Formel, die sagt, eine Win-Win-Situation herzustellen, sodass jeder am Ende rausgeht, ist zwar schön und ist zwar nice, da gibt es ganze Bücher, die darüber geschrieben worden sind, alle gehen nach Hause und sagen, ich habe gewonnen. So lange rummachen, bis irgendein Konstrukt raus ist, dass dann der Kanzler sich hinstellen kann von der CDU und dann irgendwie der Chef von der SPD und der kann sagen, ja, wir haben gewonnen, alle haben gewonnen, preis dem Herrn. Nur das Problem ist, kein anderer hat gewonnen, außer die beiden. Und ihre Parteien. Kompromiss, mit dem alle leben können. Auch das ist nicht Einheit. Auch das ist nicht, was Gott sagt. Einheit ist auch nicht, der eine gewinnt und der andere verliert. Der eine kriegt 100% und der andere kriegt 0% von all dem. Auch das ist nicht Einheit. Einheit ist nicht ein Aushandeln von Stärke oder Macht. Einheit ist auch nicht die Vermeidung von Konflikten, so nach dem Motto, komm, wir reden nicht drüber. Ich habe zwar eine andere Meinung, ich sehe die Sache komplett anders, aber warm drüber, wir kommen schon irgendwie klar. Weil überleg mal, ich mach mit, aber nichts in meinem Herzen ist wirklich dafür, ist wirklich am Start. Das bringt keine Power, das bringt keinen Durchbruch, das bringt keine Veränderung. Wenn du dich fragst, warum bestimmte Dinge in dieser Kirche möglicherweise nicht 100% funktionieren, wie sie funktionieren sollten, vielleicht liegt es daran, dass irgendwo die Power fehlt. Und dass wir nicht sagen, oh, da müsste mal ein kleiner Konflikt drankommen, damit wir mal darüber reden können. Damit dieser Konflikt uns hilft, eine tiefere Einheit zu bauen. Und zu sagen, wir suchen Gott. Nicht irgendwo da oben, sondern da unten. Wir wollen echte Herzenseinheit miteinander. Was ist Einheit nicht? Einheit ist nicht, ist es auch nicht. Ich weiß, das wird euch bestimmt noch mehr aufregen, aber ich sage es euch trotzdem. Einheit ist auch nicht, alle sind gleich. Ist es nicht, dass wir alle gleich denken? Wir alle denken nicht gleich. Wir denken total unterschiedlich. Aus unterschiedlichsten Gründen. Wir fühlen auch unterschiedlich zu Dingen. Wir riechen unterschiedlich. Also passiv und auch aktiv. Beides. Wir singen unterschiedlich. Manche von uns singen schön, andere von uns nicht. Das hat nichts mit deiner Leidenschaft zu tun, mit deinem Herzen, aber es ist so. Spielen unterschiedlich, wir essen unterschiedlich, wir mögen Dinge unterschiedlich, weil wir unterschiedlich sind. Und Einheit macht nicht irgendwie, wie soll ich sagen, eine Farbe auf alles drauf und sagt, jetzt ist alles gleich. Das ist nicht Einheit. Uniformität ist nicht Einheit. Einheit ist nicht auf der anderen Seite der Schmerz, weil es uns alles kostet. Weil wir unsere Individualität geraubt bekommen. Weil wir weggenommen bekommen, was uns am allermeisten identitätsmäßig stiftet und besonders macht. Auch das ist Einheit nicht. Hört ihr das? Das ist schon mal eine gute Liste zu wissen, was Einheit nicht ist. Die beste Definition, die ich gefunden habe. Einheit ist nicht Uniformität. Es ist eine Sinfonie der Vielfalt. Ohne Einheit bist du ein isoliertes Genie ohne Frucht. Einheit im Wort Gottes ist etwas, was uns fruchtbar macht, was uns Kraft gibt, was uns multipliziert, was uns verändert, was uns Ausrichtung gibt. Das ist, was Einheit tut im Wort Gottes. Und das ist etwas, was ich glaube, was Gott uns geben will, jedem Einzelnen persönlich in diesem Haus, in dieser Kirche, in deiner Familie, in deiner Ehe. Durchbruch, durch Einheit. Du fragst dich, wie kriege ich die Kraft Gottes in dein Leben? Wie kriege ich die Kraft Gottes in mein Haus? Wie kriege ich die Kraft Gottes in all das, was ich tue? Ich glaube, Einheit ist etwas, was etwas freisetzen kann, was du alleine nicht schaffst. Du magst ein Genie sein, du magst ein Schlauer sein, du magst ein Schöner sein oder eine Schöne. Aber Gottes Kraft ist unbeeindruckt dessen. Sie fragt sich, mit wem bist du eins? Mit wem kommst du vor dem Herrn der Herren? Mit wem bist du zusammen vor Gott? Das Wort, wir kommen einträchtig zu Gott, wo zwei oder drei zusammen sind. Wenn sie sich eins machen, wisst ihr, was da steht? Symphonie. Syn zusammen, phoné, hören. Das bedeutet nicht, dass wir den gleichen Klang haben. Es bedeutet nicht, dass wir dieselbe Stimme haben. Es bedeutet, dass die beiden Töne zusammenpassen. Ist dir das bei einer Symphonie hunderte von Instrumenten spielen können gleichzeitig und die Musik schöner wird und größer wird und nicht sich komisch anhört? Eine Symphonie. Das ist es, was Gott sucht in unseren Herzen. Das ist, was er sucht, wenn er Einheit sucht unter uns. Einheit hat Kraft. Einheit bringt Veränderung. Einheit ist etwas, von was die Bibel sagt. Als der Heilige Geist das erste Mal musste Gott Einheit verhindern, weil diese Motivation, die die Menschen hatten, die Menschen von Gott weggebracht hätten, weil sie gesagt haben, wir können alles tun. Wenn wir eins sind, können wir alles erreichen. Aber die gleiche Art von Einheit finden wir tausende von Jahren später wieder in Jerusalem. Eine Einheit gesucht von 120 Menschen, die gemeinsam warten auf die Verheißung Gottes, nämlich dem Heiligen Geist. Und sie waren einträchtig zusammen, damit Gott die größte Kraft des Universums freisetzen kann, seinen Heiligen Geist in seine Kirche hinein. Das ist es, was Einheit tut. Sie setzt die Kraft Gottes frei in unserem Leben, in unserer Kirche. Ich glaube, das ist die Einheit, die wir suchen. Amen. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Komm, lass uns gemeinsam zu Jesus kommen. Heiliger Geist, ich danke dir von ganzem Herzen für das Werk, was du tust unter uns mit deinem Wort. Herr, dass dein Wort nicht nur Information für uns ist und Inspiration für uns ist, sondern Heiliger Geist, ich bete heute Abend, dass dein Geist uns überführt, dass dein Geist uns in eine neue Überzeugung bringt, Herr, dass wir Einheit brauchen, dass wir anfangen müssen zu suchen, Herr, nach dem, was uns fehlt, nach den Schritten, die wir gehen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du unsere Herzen jetzt führst, uns aufmerksam machst, Herr, auf die Verheißungen, die du in deinem Wort hast, dass du Leben hast, Herr, dass du Kraft hast, dass du Durchbruch hast, dass du Multiplikation hast. Herr, dass da Gebete erhört werden im Himmel, wenn wir Einheit suchen. Und Jesus, du selbst sagst, dass die Welt erkennen wird an unserer Einheit, wer du bist. Und ich bete heute Abend, Jesus, für unsere Kirche, für uns selbst, für jeden von uns, der hier im Haus ist, Herr, dass du uns zeigst, Herr, was wir tun können, damit wir eins werden mit dem, was du gerade tust. In dieser Kirche, was du tust in dieser Stadt, was du tust in diesem Land, Herr. Herr, wir wollen Erweckung sehen, Herr. Wir wollen Erweckung sehen in diesem Land. Wir rufen zu dir, wir beten zu dir, Herr. Und wir fragen uns, was es kostet. Und ich glaube, dass du darauf schaust und sagst, ich suche Einheit in euch. Ich suche, dass ihr euch eins macht und aufhört, gegeneinander aufzustehen. Dass ihr aufhört, auf euer eigenes Ding zu gucken. Heiliger Geist, führe uns, leite uns, Herr. Zeig uns, was wir tun sollen. Provoziere uns, Herr. Bring uns auf ein neues Level, Herr. Gib uns einen Glauben, Herr, der sieht, was du sagst. Herr, wir sehen, was du vorhast. Herr, und wir sind nicht bereit, zurückzugehen zu hinter dem, was du gesagt hast. Sondern, Herr, wir sind hier, um zu sagen, Herr, was auch immer wir bezahlen müssen, was auch immer es kostet, Herr, hilf uns, Herr. Hilf uns, Herr. Hilf uns, Herr. Hilf uns in dieser Kirche. Hilf uns an diesem Ort. Hilf uns, Herr. Wir können es nicht tun. Leg die Kohlen zusammen, die glühen. Verändere diese Kirche durch deinen Heiligen Geist. Bring uns eine Einheit, wie nur du sie bringen kannst. Nicht durch Freundlichkeit, nicht durch Geschmeidigkeit, nicht durch Vermeidung von Konflikten, sondern Herr, komm, tu dein Werk, tu dein Werk, tu dein Werk, tu dein Werk, Jesus, tu dein Werk, tu dein Werk, Jesus. Danke, Jesus. Die Bibel sagt, dass Jesus den Vater repräsentiert. Und Jesus hat gesagt, der Vater hat mich gesandt in diese Welt. Und ich bin hier, um euch zu sagen, was euch der Vater sagt. Ich bin hier, um euch zu zeigen, was das Herz des Vaters ist und das Herz Gottes ist, dass uns Gott liebt, dass Gott vollkommen gut ist. Und Jesus ist gekommen, um den Preis zu bezahlen, der notwendig war, um uns freizukaufen von der Herrschaft und Macht der Sünde. Und wir alle erleben diese Macht und diese Kraft. Und vielleicht hast du das schon erlebt, dass du Dinge tust, die du gar nicht tun willst. Und du tust sie trotzdem, weil es eine Macht gibt, der du folgst. Und es ist die Kraft der Sünde. Und Jesus sagt, ich bin gestorben, um diese Macht über unserem Leben zu zerbrechen. Und wisst ihr was? Er ist auferstanden von den Toten und erlebt. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der Erlöser. Er ist dein Erlöser. Und wenn du heute Abend sagst, ich brauche Jesus. Ich brauche es, dass er Kraft, dass er Macht über meinem Leben zerbricht. So will er es tun, wenn wir sagen, hier bin ich. Wenn wir sagen, das bin ich, ich brauche deine Hilfe. Wenn du heute Abend hier bist und du sagst, ich brauche Jesus in meinem Leben. Wenn du sagst, ich brauche, dass Jesus die Macht der Sünde zerbricht, dass er mir Schuld vergibt, dass er ein neues Leben für mich hat. Ich will dir was sagen, Jesus Christus ist der Schöpfer aller Dinge. Er kann und er will, denn er ist vollkommen gut. Lass uns kurz die Augen schließen im ganzen Raum. Ich weiß, vielleicht sind nicht viele Leute da, aber es sind vielleicht Menschen da, die das hören müssen heute Abend. Eine Chance, zu Jesus zu kommen. Und wenn du sagst, es bin ich, Gott braucht nur ein Zeichen des Glaubens, um dich zu retten. Alles, was er braucht, ist, dass wir sagen, Gott, ich glaube dir. Ich glaube dir, ich glaube deinem Kreuz. Ich glaube, dass du auferstanden bist. Ich weiß, es ist die Wahrheit. Ich weiß, was gesagt worden ist. Es ist richtig, es ist wahr und ich sage ja dazu. Und wenn du das bist, dann würde ich dich jetzt kurz bitten, deinen Arm zu heben und zu sagen, ich brauche Jesus und ich will mit ihm zusammenkommen. Und ich brauche es, dass er mir vergibt und dass er mir ein neues Leben schenkt. Wenn du sagst, das bin ich, dann heb ganz schnell deinen Arm, damit ich dich sehen kann. Und dann wollen wir im Anschluss miteinander beten, wir alle zusammen. Und wir kommen zu Gott und dieser Gott wird kommen noch heute in seiner Kraft und wird dir neues Leben schenken. Wer ist heute hier und sagt, das bin ich? Dann heb jetzt ganz schnell deinen Arm und sag, das bin ich. Ich brauche Jesus. Niemand da? Niemand da? Wenn niemand da ist, hier ist die Gelegenheit. Du bist da. Du meldest dich. Du glaubst? Dann glaubst du. Wer ist noch da? Er sagt, das bin ich. Danke, Jesus. Lass uns gemeinsam beten. Ich habe jetzt eine Person gesehen, aber für diese eine Person und mit dieser einen Person wollen wir gemeinsam beten. Wir machen uns eins. Wie viel Einheit liegt in jedem Gebet, wenn wir uns eins machen? Preist dem Herrn. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir und ich danke dir, dass du mich liebst und dass du mir vergibst. Ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Für meine Schuld, für meine Sünde. Und ich glaube, dass du auferstanden bist von den Toten. Herr Jesus Christus, ab heute bist du mein Herr und mein Gott und mein König und mein Retter und mein Freund. Amen. Amen.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.